Folge 36 von HSV, meine Frau! Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit am Start Kai.
Moin, moin.
Gato.
Moin.
Und statt Bones haben wir prominenten Support von Lotto King Karl.
Achso, wer ist der Prominente? Moin.
Jut Stübi. Und habt derbe Bock auf die Folge heute, obwohl ja eigentlich schon jetzt alles vorbei ist, wenn man uns glauben kann. Wir haben nämlich gesagt, Mainz ist Sieg oder Sarg. Lotto, du hast das erste Wort. Ist jetzt Sarg angesagt oder hast du noch Resthoffnung?
Ja, noch nicht. Also der Patient zuckt ja noch ein bisschen. Muss ich schon wieder mit den alten Kamellen anfangen.
Hier ja, stand
ich
was, auch mal mit Bernd Hollerbach
und hab als Spieler damals. Und vor 20 Jahren hat der HSV auch nicht so gut gespielt. Da haben wir 4 Wochen lang in meiner Sendung eigene Sponsoren gefunden, die wir natürlich nicht gefunden haben, sondern die wir einfach erfunden haben, mit 11 Flaschen in der Kiste und so weiter, so tot wie auf dem Platz und so weiter. Da habe ich nach 4 Wochen gesagt, ich sage, Holler, du musst vorbeikommen, du bist der Kapitän, du musst das jetzt auseinandernehmen. Und Holler war hier und hat sich kaputt gelacht und sagt, ich kann das nicht. Ich sage, ich bitte dich wirklich, beleidige mich, nimm es auseinander. Es ist so gemein, was wir hier machen. Und das haben wir an einem Mittwochnachmittag, am frühen Nachmittag aufgezeichnet. Wir waren vorher zusammen essen.
Du warst, muss man kurz erklären, wir sind hier im Energy-Studio am Winterhuder Marktplatz. Also, du warst hier Moderator zu der Zeit und Hollerbach, also 97, 98, diese schwierige Saison, war Kapitän.
Genau, und das Interview endete damit, dass Marek Erhardt, der hier damals auch moderiert hat, reinkam und sagte, so, ich habe die Kippen, habt ihr das Bier, dann können wir ja los. Und wir hatten immer so eine Live-Geschichte drin und wenn wir das nicht geschafft haben, dass der Gast live in die Sendung kommt, dann habe ich die Live-Sache am Freitagabend alleine gemacht und wir haben dann gesagt, und jetzt kommt der Bezug zu heute, der Alte, damals Frank Pagelsdorf, geht rum im Hotel Treudelberg, das war damals das Mannschaftshotel und Holler muss
wo sie jetzt ja wieder waren.
Genau, wo sie jetzt, das, ich weiß nicht, wir sind ja heute auch jetzt, war jetzt so eine Viertelstunde unterwegs hierher, ist auch schon fast ein Kurztrainingslager. Wir haben auch schon ein Glas Wasser getrunken hier, ne?
Ja.
So, und dann kam er halt wieder und dann haben wir so getan, als ob wir abends weggehen würden. Das war aber wirklich mittwochs mittags und am nächsten Tag verlieren die 2-0 gegen Schalke. Da war aber was los hier, das kann ich dir aber sagen. Da mussten wir erstmal erklären, nein, es ist eigentlich nicht so.
Also ihr wart schuld quasi, ne?
Ja, weil das hat man erst gedacht so. Und wir haben aber damals auch dann, als Frank Pagelsdorf, dann kamen so die ersten Webcams auf, als der geheiratet hat. Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr verheiratet mit der Frau von damals. Hatte er seine Hochzeitsnacht im Hotel Neptun in Rostock gefeiert. Und dann haben wir gesagt, im Anschluss an die Sendung wird über die Energy Webcam, werden die alten, damals hieß es noch nicht Webcam, sondern Spycams oder Spionage von Info, da könnt ihr die Hochzeitsnacht live bei uns auf der Homepage sehen. Aber die Leute waren dann sehr enttäuscht, es gab keine Live-Schaltung dahin, aber das...
Dass da überhaupt welche das sehen.
Immerhin habe ich damals Frank Pagelsdorf bei meinem Freund Holger Peckmann von Momento, den gibt es auch nicht mehr in den Laden, aber haben wir ihm damals einen Glückssacko schneidern lassen, weil ja Pagel immer dasselbe Sakko anhatte und dann hat er immer angefangen zu verlieren und dann haben wir ihm ein neues Sakko gebracht und er war sich ganz sicher, dass er mit seiner sehr speziellen Körperform da nicht reinpasst, aber es hat gesessen wie angegossen und er spricht mich heute noch drauf an, wie ich das hingekriegt habe, einen Schneider zu finden, der aus Fotos und aus dem Fernsehen das so hinkriegt.
Was müssen wir denn dann Bernd Hollerbach schenken, dass er mal die Pechsträhne beendet?
Oder? Weil er hat ja seine Harleys noch, dann müssen wir vom Bruschetta wieder Burnout machen wie früher, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, also das ist wirklich...
ist es auch ein alter Homie von dir, mit dem du auch dann nochmal schnackst vor dem Spiel?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben jetzt, seit er da ist, einmal kurz geredet, aber so 5 Sekunden.
Dann können wir dir auch sagen, dass wir... für den Rauswurf plädieren.
Und dann wollt ihr wen haben?
Ehrlich gesagt, einfach, man muss doch jetzt alles probieren. Also, ne, bei uns gingen die Meinungen auch auseinander, aber man muss doch jetzt alles probieren, um für die letzten Spiele nochmal...
Jetzt musst du echt aufpassen, wenn du alles sagst, ne? Weil ich habe mir neulich bei transfermarkt.de die freien Trainer angeguckt, weil alles, da können wir jetzt...
ich sag dir wen. Konkreter Vorschlag, den Titz von der U21, der die U21 von einem Abstiegskandidaten zu einem Aufstiegskandidaten geformt hat und weiß, wie man gewinnt, was ja auch nicht unwichtig ist. Hollerbach inklusive Würzburg, 23 Spiele in Folge, kein Sieg.
Ja, die Nummer, die nur Raphael van der Vaart bei seinem ersten Erscheinen in Hamburg wirklich Glück gebracht hat. Danach Rajkovic gegen mich, dann Rafa wieder.
Ja, aber sag doch mal, also Hollerbach, du sagst, bis zum Ende durchziehen und dann.
Na, also ich kann dir jetzt schafft er den Personalentscheidung fällen. Also ich meine, ich muss auch eine Sache ganz ehrlich sagen. Ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn jemand grundsätzlich seinen Job verliert. Ich habe auch schon ein paar Mal meinen Job verloren. So ist das ja nicht. Aber was halt auf jeden Fall besser werden muss, ist alles, was nach vorne geht. Und das ist natürlich etwas, was Holler auch in Würzburg schon in der Endphase nicht mehr so gut hingekriegt hat. Aber auf der anderen Seite jetzt das Spiel gegen Mainz, da war natürlich auch wirklich mal viel Pech dabei. Ne? Also ich glaube, da kann man... Zumindest in den ersten 70 Minuten jetzt nicht viel meckern eigentlich. Außer, dass wir natürlich alle uns gewünscht hätten, dass man dann auch mal führt und auch gewinnt. Und wenn man dann führt, weiß man ja nicht. Ne?
Ist das Pech? Ist das Pech, wenn man die Murmel nicht reinkriegt? Naja, gegen zehn Mann. Und ja, ne, beim Elfer genau fehlt auch, aber da mache ich Kostic keinen Vorwurf. Ist das Pech oder mangelnde Qualität?
Ja, beides. Aber ich würde mal sagen, in den anderen Spielen war es mehr mangelnde Qualität. Diesmal war es wirklich so, dass quasi fast das Pech überwogen hat. Der Elfer spricht da für sich. Ich finde die Offensivaufstellung unter Hollerbach tatsächlich trotzdem grenzwertig. Ich finde, wenn man die letzten Spiele betrachtet, sind diese Einsätze von Jatta, Shiplock und so für mich nicht ganz gerechtfertigt. Allerdings in diesem Spiel, ja, war dann auch viel Pech dabei.
Ich fand Shiplock okay übrigens, wollte ich mal
sagen. Ich fand Jatta sogar ganz gut.
Ja, Jatta bester Zweikämpfer des Spiels. Shiplock die meisten Sprints. Okay, ja gut, was soll er sonst machen? Ne?
Aber wie viele Tore haben die geschossen?
Naja, aber guck mal, du musst eine Sache sehen. Ich finde das, was man zum Beispiel mit Wallace hinbekommen hat, auch noch mit Van Dongelen, dass man quasi Leute wieder aufbaut und ihnen Selbstbewusstsein gibt. Auch bei Sakai hat er es auch hinbekommen.
Allerdings, Sakai ist doch die Verunsicherung in Person.
Ja, aber er hat ja vorher schlechter gespielt.
Echt?
Finde ich schon.
Vorher dritte Liga und vielleicht...
Ich finde, man kann jetzt darüber diskutieren, ob man nicht die gute Hinrunde von Dickmeier eigentlich nochmal ein bisschen sich in den Hinterkopf... Wir haben richtig. Ja auch nur so. Ja. Aber ich meine nur, genau das hat er im Sturm nicht gemacht. Er hat immer gewechselt. Nun war es natürlich auch so, dass Arp offenbar wirklich doch ein bisschen im Stress war, auch mit Schule, und dann war er auch krank. Und das ist natürlich für die Art zu spielen blöd. Also gerade sowas wie eine Grippe ist natürlich auch wirklich dann ganz doof. Mhm. Aber zum Spiel zurück, das ist dann, ja, ist vielleicht ist auch das Glück aufgebraucht oder was auch immer. Aber in der Tat haben wir zumindest am Wochenende gesehen, dass ja theoretisch ein bisschen was nach vorne geht. Und ich bin ja auch jemand, der sagt, irgendwann musst du jedes Spiel All-In gehen, von der ersten Minute so wie in der 92. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder wahr, wenn du lange die Null hältst und dann die eine gute Aktion machst, dann gewinnst du schäbig 1-0 und dann sagt auch keiner was am Ende.
So haben wir es letzte Saison oft gemacht.
Ja, nur da ist eben dann wirklich die Frage. Ich glaube nur grundsätzlich, klar, wir reden auch viel über Qualität, nur wir müssen auch eine Sache mal sehen, jetzt ein Elfer oder so, ne? Ich sehe es genau wie du, das passiert dann halt auch manchmal in so einem Fall. Deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt weiter drauf rumzuhacken, oder das macht Kostic auch nicht besser.
Nö, ich finde es gut, dass er die Verantwortung übernommen hat. Und das hat er ja auch in den Spielen vorher auch gemacht. Ja. Immer den Ball gefordert, hat nicht alles geklappt, aber also den.
Genau, und dass so ein Spieler, also jetzt mal egal, über wen man jetzt hier den Stab brechen will, aber dass so ein Spieler grundsätzlich einen Elfmeter reinschießen kann, das ist ja klar, sonst wäre der gar nicht da. Also wir haben den ja nicht von irgendwo aus dem Supermarkt geholt, sondern der hat ja schon gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht.
Ja, für mich ist die Situation relativ klar, muss ich sagen. Ich finde, da muss man auch immer noch so ein bisschen den Zeitpunkt der Saison betrachten und was jetzt gerade passiert ist. Und wenn man solche Spiele gegen sehr, sehr schwache Mainzer zu Hause irgendwie in der Hinrunde, Mitte der Hinrunde vielleicht verliert oder sei es noch Ende der Hinrunde, dann kann man sagen, naja gut, okay, gut gespielt, man kann sich jetzt in diesen und jenen Punkten verbessern, aber wenn es zu dem Zeitpunkt, wo jetzt wirklich nur noch das Ergebnis zählt, passiert und dann noch zu Hause, dann reicht es nicht und letztendlich wurde Hollerbach dafür verpflichtet, dass er gewinnt, das hat er jetzt nicht getan, die Mannschaft ist natürlich ein Stück weit selber schuld, aber die kannst du jetzt erstmal nicht rausschmeißen. Das, was du machen kannst, ist den Trainer ändern. Ja,
kannst du schon, aber das bringt dich auch nicht viel weiter. Ja. Ne?
Und da ist es halt echt ganz klar so, dass du vielleicht auch vorher in Mainz, so wie wir es ja teilweise gefordert haben, wenn du einen neuen Trainer installierst, dann geht halt auch mal der Elfmeter rein und dann geht halt auch die ganzen Bälle nicht gegen die Latte. Und ich glaube, dass es jetzt einfach unterm Strich reicht es nicht. Da kann man jetzt auch nicht sagen, naja, aber der Spieler hat ja ganz gut gespielt und vielleicht ist das nächste Spiel noch besser oder ich entwickle den Spieler jetzt nochmal, weil der damals so gut gespielt hat. Die Zeit, die hast du jetzt nicht und das kannst du in der Hinrunde machen. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist nur Punkte und die sind nicht da und deswegen ist es schlecht.
Ich glaube, wenn du ergebnisunabhängig argumentieren willst, ist man sich eigentlich einig, dass es vorne bisher immer zu wenig war, aber hinten dann auch eigentlich super ist. Also ich glaube, bin mir zum Beispiel sicher, dass wir in München jetzt nicht mehr als zwei Dinger kassieren werden. Das gab es die letzten Jahre auch schon lange nicht mehr. Aber wenn du natürlich ergebnisabhängig das Ganze bewertest, ein Ralf Rangnick, der hat immer nur die Nachkommastellen nach der 2 oder der 1 bei den Trainern analysiert und danach entlassen und eingestellt, dann ist natürlich Hollerbach ganz klar, ja, Zweitliganiveau.
Vom Komma eine Null, oder? Im Moment?
Ja, Zweitliganiveau halt.
Naja, also ich glaube, es ist sogar so, wenn du anguckst, wer auf dem Trainermarkt ist, dann sind, glaube ich, die mit der schwächsten Quote mit 0,5 und ich glaube, Holler hat bei uns unter 0,4, also bei uns. Aber nochmal, ich verstehe das alles, und ich, beim Fußball ist ja immer so, dass man auch immer bei jedem Schritt zwei Lösungen hat, aber ich glaube, das ist jetzt im Moment vielleicht die letzte Möglichkeit, dieses berühmte, da zitiere ich jetzt Karl Gernandt, das Manöver des letzten Augenblicks, habe ich damals mich sehr gewundert. Ich als Nautiker muss das lesen von jemandem, der keiner ist, aber gut, er hat eine große Yacht, ich habe keine Ahnung, verdient ja genug. Also, aber ich weiß es nicht, aber dann ist das natürlich jetzt so ein Zeitpunkt, und ich gebe dir auch recht, zu Hause, eigentlich zählen nur noch Siege, das ist schon klar, nur wenn du sie nicht hinkriegst, musst du natürlich auch immer ein bisschen überlegen, so irgendeine Lösung und irgendwas machen, haben wir jetzt lang genug probiert. Jetzt musst du halt, finde ich, aber das ist auch das Letzte, was man zu dem Thema eigentlich sagen sollte, an die Zukunft grundsätzlich denken, egal wie es ist, egal mit wem. Und eigentlich zählt das aber jetzt in diesem Moment auch nicht, weil ich erinnere mich daran, ich habe vor anderthalb Jahren in Hannover bei einer Diskussion, einer Talkrunde gesessen, vorm Spiel vom HSV in Hannover, und da gingen da die Lichter aus und da waren auch alle nur am Diskutieren und am Machen, und da habe ich damals gesagt, also ich glaube, Abschiedskampf geht nicht so, sondern Abschiedskampf geht so, dass man einfach alles abhakt, was gewesen ist, und egal, wer im Sommer wo bleibt und was er macht, jetzt einfach jeder für sich versucht, sich immer nur auf das Nächste, was anliegt, zu konzentrieren. Das meine ich wirklich so. Der Spieler, der beim Training die ersten 5 Pässe spielt, die müssen einfach ankommen, oder wenn er wenigstens 4 davon schafft. So, und weil ich kenne es aus meiner Zeit als Basketballspieler, dass man total simple und einfache Übungen macht. Es gibt auch einen Film über Dirk Nowitzki, der nun ohne Zweifel einer der Weltklasse-Sportler der letzten 15 Jahre ist. Der macht im Training total stupide Sachen, weil er sich dadurch auch eine gewisse Sicherheit holt. Und das tut man ja auch nicht, weil man sagt, ich mache so gerne noch 500 Würfe von derselben Position, sondern das macht er einfach, um die Sicherheit zu kriegen. Und ich glaube, dass für jeden Einzelnen, so schwer es ist, sehe das ja auch als Fan. Also ich bin ja Fan. Ich bin ja nicht ein Offizieller oder so. Ich muss ja auch meine Laune runterschlucken und hier keine Namen droppen, die mir so den Kopf gehen. Sondern dann ist es einfach, wir haben das zweimal hingekriegt, auch alle zusammen irgendwie. Und auch die Diskussion, welcher Spieler dann im Sommer vielleicht geht, ist für mich auch völlig zweitrangig, weil ich weiß, ich als Fan bleibe. Und diese Beschwörungen der Vergangenheit sind richtig. Es gibt auch Leute, die sagen, viele von den Leuten, die über die 80er Jahre beim HSV reden, sind damals noch gar nicht geboren gewesen. Ja, stimmt. Andererseits, es gibt eine Aufnahme vom WDR Rockpalast von The Smith in der Markthalle von 1984. Und ganz am Ende, also witzigerweise in dem YouTube-Video hört man das nicht, aber ich habe zu Hause eine auf Musikkassette, eine Aufnahme davon. Hörst du so ein paar Schädels Uwe Uwe brüllen? Einer davon bin ich, sind noch Christian Thiam, Marc-Dieter Einsmann und Martin Kreuder, alte Freunde von mir. Ich glaube, Christian Thiam ist nicht mal Fußballfan, bis heute nicht. Und Mufti von Abwärts, der Schlagzeuger. Man hat halt damals immer so Uwe Uwe gebrüllt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, klar habe ich Uwe ein paar Mal im Fernsehen gesehen, nur auch zu einer Zeit, als man bei der Sportschau immer 3 oder 4 Spiele hatte und da war das vom HSV dabei oder nicht. Und ich war ja auch noch ein ganz kleines Kind. Also so wie wir uns damals großmäulig auf Uwe Seeler berufen haben, ohne so richtig mitgekriegt zu haben, wie gut der mal war, weil wir da einmal zu jung waren, muss man es jetzt auch Leuten nachsehen, die über eine Zeit reden, in der sie auch nicht geboren waren. Aber all das ist jetzt im Moment, spielt keine Rolle. Die Tradition schießt keine Tore, alles Phrasen und so weiter. Jetzt musst du meiner Ansicht nach immer nur vom jetzigen Ball zum nächsten gehen.
2 Punkte, ganz kurz, weil du gesagt hast, so gibt nichts mehr zu dem Thema zu sagen, aber 2 Sachen interessieren mich trotzdem. Du hast jetzt gesagt, an die Zukunft denken, und das machen wir ja auch, wenn wir sagen, mit Hollerbach gelingt nicht der Wiederaufbau in der zweiten Liga, finde ich. Also es ist ausgeschlossen, du gehst da sowas von negativ belastet rein, und er strahlt eben auch nicht die Kompetenz aus, auch in Interviews, was heutzutage auch wichtig ist, dass man das Gefühl hat, als außenstehender Fußballamateur, als Fan, dass der nun wirklich was bewirken kann. Punkt 1. Und das Zweite ist, du hast jetzt über Basics im Training gesprochen. Was man so mitkriegt, ist, dass er extrem viel Tempo bolzt. Aber große taktische Finessen werden da jetzt auch nicht einstudiert.
Ja, 2 Sachen. Sorry. Das eine ist, ja, kann man so sehen. Klar, was das Training angeht, habe ich aber auch schon ganz andere Sachen gehört von Leuten, die gesagt haben, ich bin jeden Tag beim Training und ich finde, er trainiert sehr gut. Also es ist, wenn wir über die Zukunft reden, glaube ich, ist die erste Frage, die unabhängig von allen Personalien geklärt werden muss, ist die, wie sicher sind wir mit einer Lizenz in der zweiten Liga, oder gibt es da tatsächlich Probleme? Das ist ja schon mal in alle möglichen Richtungen diskutiert worden, so von überhaupt kein Problem bis zu gar keiner Chance. Mhm. Ich glaube, das würde schon mal ein bisschen für Sicherheit sorgen. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, wir reden über die Zukunft, wir reden auch über Alter, welche Spieler die gehen werden, Können wir oder müssen wir so oder so ziehen lassen aufgrund des Alters? Und was sind dann die Alternativen, egal in der ersten oder in der zweiten Liga? Ich glaube, der HSV ist finanziell nicht in der Lage zu sagen, wenn wir in der ersten Liga bleiben, haben wir im Sommer mal 5, 6 Schüsse raus, wo die ganze Welt sagt, wo kommen die denn plötzlich her? Egal, wer welches Geld gibt.
Weil das will so doch das, aber auch. Will das überhaupt jemand, neue Spieler? Ich würde mich freuen, wenn dieser Wagnermann jetzt mal spielt.
Ja gut, aber wir haben, glaube ich, zur nächsten Saison aktuell, glaube ich, 16 Verträge. Und da sind, glaube ich, schon Lasogga und Halilovic mit eingerechnet. Das heißt, du wirst so oder so auffüllen müssen. Und du kannst jetzt nicht immer nur hingehen und sagen, dann nehmen wir halt die zweite und die dritte Mannschaft noch mit. Das gibt ja einen Grund, warum die jetzt nicht mit der zweiten Mannschaft jedes Spiel 8-0 gewinnen oder so, sondern es ist ja auch so, irgendwann hast du auch mal, du kannst nicht alle Reservisten, die 17, 18, 19 sind, oder da irgendwie so langsam aufgebaut werden sollen, alle ins kalte Wasser schmeißen und glauben, dass sie in der ersten oder zweiten Liga alles in Grund und Boden spielen. Das wäre auch den Spielern gegenüber unfair. Es ist aber eindeutig eine Option, die man hat. Und ich denke, man wird wahrscheinlich auch in diese Richtung denken müssen. Aber das ist es dann auch schon. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Diskussionen, die wir hier führen, ist doch ganz einfach. Wir nehmen einfach gute Spieler aus der Region, entwickeln die dann total weiter, verkaufen die für tierisch viel Kohle. Dann kannst du auch sagen, am besten nehmen die nicht mal Gehalt, sondern zahlen noch Beitrag. Das kannst du auch noch dir wünschen. Aber dann ist Lotto spielen die realistischere Alternative. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also man muss ja so ein bisschen auch sehen, was ich sage. Deswegen, ich glaube, man muss jetzt erstmal so ein bisschen so Step by Step ein bisschen auch diese Sorge auch den Fans nehmen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, klar, man kann sich auf den Standpunkt stellen. Da wird immer in vielen Foren viel heiß diskutiert. Aber das ist halt so, das sind halt Fans, ne? Du nimmst 50.000 Leute im Schnitt mit und sagst, guck mal, wie viele Leute kommen. Und dann kannst du dich danach nicht beschweren, dass die alle auch eine Meinung haben. Die haben alle dann auch ein Recht auf eine Meinung. Das ist einfach so. Und selbst wenn sie nicht da sind. Also ich erinnere mich an den Flaschenwurf von Guerrero. Ich glaube, da habe ich in den ersten 3 Tagen ungefähr 8.000 persönlich betroffene Opfer gesehen, wo man sagt, naja, also ich stand direkt daneben. Also das war natürlich scheiße auf Deutsch, aber also so viele Leute.
Was hat der eigentlich zu Guerrero gesagt damals?
Das habe ich nicht gehört. Ich bin nur raus und habe gedacht, ich hatte nämlich noch so vor Augen, ich stand quasi im Ground Zero der Bierattacken, als ein paar Monate vorher Atuba die Nerven durchgegangen sind. Und er hat sich dann auch. Naja, das war diese eine große Szene mit dem, ja, mit dem Finger und so. Ja. Und Timmy hat sich danach auf dem Klo eingeschlossen und sein Akku ging langsam aus. Und ich habe dann mit ihm, glaube ich, eine Stunde oder so telefoniert, um ihn zu, weil sein damaliger Berater, er hatte, glaube ich, alle 2 Stunden 9 Berater. Als der Akku alle war, gab es auch 9 Berater. Der sagte, ich komme nicht mehr weiter, kannst du mit dem mal reden? Das war auf dem Parkplatz vom Stadion. Und ich habe gedacht, oh, nicht wieder diese Bierdusche, weil dann kommst du nach Hause und alle denken, sag mal, den du arbeitest, wir sind nur am Saufen oder was, und sagst, ich habe nur das Bier abgekriegt. So. Und deswegen bin ich ein bisschen in Deckung gegangen. Man muss aber auch grundsätzlich sagen, dass ich schon auch verstehen kann, dass ein Spieler dann auch emotional reagiert. So darf man es natürlich nicht machen. Und Guerrero hatte ja einige solche Aktionen. Auch diese mit Anlauf an der Eckfahne den Torwart umnieten. Mhm. Das hat man, ich erinnere mich daran, dass...
Das war so geil.
Ulreich war das, glaube ich.
Das war so geil.
Ja, ich hab mich daran erinnert, dass ich habe mal mit Smudo und mit Thomas D. auf der Spielwarenmesse so eine für Electronic Arts so eine Geschichte gemacht mit FIFA-Soccer. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Das könnte so 98, 99 gewesen sein. Und dann gab es auch im Spiel so ein Hallenturnier. Und Smu und ich haben uns dann wirklich gesagt, wir hatten das Spiel vor allen anderen, haben gesagt, wir müssen aber ein bisschen trainieren, damit es nicht so blöd ist. So, wir sind ganz gute Zocker, so, aber wir wollen das halt auch ein bisschen, dass wir auch wissen, wie das Spielmenü geht und so weiter. Und haben uns abends bei ihm hingesetzt, auf der PC-Version, und haben dann dieses Hallending gespielt und haben immer so einen Spaß dran gehabt, den Torwart umzuruppen. Du wusstest, du kriegst sofort eine rote Karte, aber du fandst das so lustig, wie der umgefallen ist. Und immer so, oh komm, einmal, aber tut mir leid, jetzt aber nicht mehr ruppen. Und dann, oh, tut mir leid, Smu, ich musste noch einmal. Und daran habe ich mich erinnert, so, als ob der irgendwie, so eine Szene aus dem Spiel, wo man sagt so, ach komm, ich gewinne sowieso 8-0, jetzt hau ich den auch nochmal weg.
Und ich erinnere mich noch, wie er sich noch beschwert. Also so irgendwas anzeigt.
Im ja, aber, von das, aber ganz ehrlich, ne, also der Fußballer fällt und winkt, fällt immer schreiend und winkend. Und genauso ja, beschwert er sich eigentlich immer. Also das ist jetzt auch eine Sache, das ist auch mit Guerrero nichts zu tun. Also das machen genug andere Leute. Also wie gesagt, ich verstehe euren Punkt.
Was ist eigentlich deine, also was willst du eigentlich sozusagen auf den Punkt gebracht sagen, Ruhe bewahren und gucken, was passiert. Und
nee, Spiel, das kannst du gar nicht mehr.
So, also
kannst du
sagen, mehr. Es ist in der Verantwortung der Spieler und wir müssen uns das quasi angucken.
Nein, das wäre zu einfach. Jetzt ist, glaube ich, jeder für sich, der an diesem Verein hängt und dieses große Echo und diese große Wut, die ich absolut nachvollziehen kann, mir geht's ja nicht anders. Nur wir wissen alle, die hat uns noch nie weitergeholfen. Was uns geholfen hat, waren diese 2 Abstiegsjahre und da hat auch eine Menge, tausende von Leuten haben ihren Frust runtergeschluckt und haben da ein Spalier gebildet und dies und jenes alles gemacht. Ich weiß, man kann darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht und ob sie es verdient haben oder nicht. Nur wenn wir Und in der Situation, wo wir nie wissen, wie das nächste Spiel ausgeht, wir hoffen ja immer noch, dass es was geht, uns auf irgendwas berufen wollen, dann können wir uns nur darauf berufen, wie es damals funktioniert hat. Vielleicht hat es auch gar keinen Einfluss gehabt, aber ich hoffe, dass wir alle, das sage ich mir morgens im Spiegel auch, die Nerven haben, das hinzukriegen. Aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass die Mannschaft das hinkriegt. Aber die Mannschaft kriegt es nicht besser hin, wenn wir anderen es nicht hinkriegen, aber, sagen wir es mal so.
Aber Lotto, eine Frage nochmal, weil ich glaube, das liegt vielen Fans auch auf dem Herzen. Wir haben jetzt relativ früh immer gesagt, Hollerbach, der ist es nicht, der muss raus. Wir wollen, dass der gefeuert wird.
Wir wollen ganz ihn klar, nie haben.
Ganz klar uns gegen ihn positioniert. Er ist immer herzlich eingeladen, wenn er findet, dass es falsch ist, sich hier zu rechtfertigen und eine Gegendarstellung zu bringen. Aber du kennst ihn vielleicht noch, du hast ein bisschen was erlebt in der Vergangenheit mit ihm. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen geben, auf den Pressekonferenzen ist er relativ reserviert. Man kriegt nichts aus ihm raus. Du kennst ihn, ist er ein Menschenfänger? Kann er vielleicht besser mit Jungen? Ist er auch mal für den Spaß zu haben? Ist er ein aktiver Mensch oder ist er eher sehr defensiv, mit Abstand? Wie ist er da?
Also ich kann ihm als Trainer gar nichts sagen. Ich habe ihn als Spieler erlebt, da war es so ein Hauding, ne? Keine Frage. Und auch ein lustiger Typ. Und natürlich war er ja auch auf dem Platz jemand, der über die Personality gekommen ist und nicht über große technische Finesse oder so. Und es war, mittlerweile ist das, glaube ich, auch ins allgemeine Sprachgut übergegangen. Wir haben damals immer gesagt, wenn Hollerbach in der ersten Viertelstunde keine gelbe Karte kriegt, spielt er scheiße. Also, aber hat er fast immer. Insofern okay. So, ne? Danach ist er durch die Trainerschule von Felix Magath gegangen. Die hat eine Zeit lang wunderbar funktioniert. Nur wenn man sich die Karriere von Felix Magath anguckt, in den letzten beiden Stationen eben auch nicht. Ne? Und gerade die letzte Station in China ist ja eine Station gewesen, er hat einen Pokalsieger übernommen. Es sind nur 16 Vereine in der ersten Liga, das heißt, es geht auch um Reisen. Also das ist eigentlich eine Liga, in der du jetzt konditionell wirklich noch was bewirken kannst. Ne? Also ich glaube, in der Bundesliga ist es so, dass die meisten Profis so austrainiert sind, dass das nur noch kleine Prozentzahlen sind und da hast du dann nochmal 10-20%, die du rausholen kannst. Und deswegen kann ich dir dazu nichts sagen. Ich habe das Gefühl, dass er durch Felix Magath schon so eine sehr ernsthafte Art gelernt hat, was bestimmt auch gut ist, aber was natürlich schwierig ist, wenn du dir dagegen einen impulsiven Typen wie Bruno Labbadia überlegst, der dann vielleicht auch mal auf der Stelle an der Trainerbank sich selbst eingräbt vor lauter Mitgehen. Aber
genau das meine ich. Eine Sache kannst du beurteilen, die kann kein anderer außer dir beurteilen.
Doch, Hollerbach kann es auf jeden Fall beurteilen. Nee,
du hast das große Glück, dass du immer neben der Trainerbank stehst.
Nee, ich stehe ja nicht mehr. Ich sitze ja an der Ende der Eckfahne.
Aber ab und zu, also man sieht dich da ab und zu noch rum, ja. Davor, danach. Du kriegst ja schon noch so Kommentare, Sprüche.
Nein, kriege ich nicht mehr.
Kriegst du nichts mehr mit?
Nein. Das war früher so, da habe ich auch gesagt, ich habe nie verstanden, wie die Spieler mitgekriegt haben, was Hüb Stevens und Ricardo Moniz gebrüllt haben. Da brauchst du auch nicht 2 Meter daneben zu stehen, da reicht es auch, wenn du 100 Meter weiter entfernt stehst. Aber da habe ich noch daneben gestanden, ich habe es nicht verstanden, was die gerufen haben. Die waren so heiser. Aber es hat ja offenbar irgendwas bewirkt. Also
die Leute sagen nichts über Hollerbach irgendwie so, der ist.
Ja, ich meine, du hast es vorhin auch angesprochen, natürlich ist das unglücklich, das ist auch wieder so zweiseitig. Man hat sich eine Zeit lang zu Recht ein bisschen Gedanken gemacht über die Interviews von Didi Beiersdorfer nach dem Spiel. Und jetzt hast du Leute, die wirklich pro Satz 9 Phrasen raushauen. Auf der anderen Seite, was soll er sagen? Naja. Und die Frage ist eben, ist der Verein bereit, ist überhaupt ein Verein bereit, in einer solchen Situation einen Trainer zu haben, der einfach sagt, das war totale Scheiße, also in plain language. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich zu wenig im Bereich von irgendwas informiert. Das kann ich dir nicht sagen, okay. Also ich weiß es nicht. Ich verstehe alle eure Punkte, weil die Zahlen sprechen für sich, nur ich muss das nicht entscheiden, zum Glück. Also man kann das auch nicht entscheiden. Ich kann hier nur versuchen, ein bisschen gute Unterhaltung zu machen und zu versuchen, vom nächsten Spiel nicht gefeuert zu werden wegen dem, was ich sage. Aber ich kann es versuchen zumindest.
Wie nimmst du das denn wahr jetzt im Stadion? Weil das kriegst du ja nun wirklich mit, diese Vibe, sag ich jetzt mal. Schafft das Hamburger Publikum das nochmal, so eine Stimmung zu erzeugen? Oh Leute, zusammen kriegen wir das hin? Oder ist es...
Also ich hätte jedes Verständnis dafür, wenn sie es nicht schaffen, weil man merkt auch, ist bei uns allen so ein bisschen ausgeleiert. Mhm. Das ist so, wenn dir 5-mal einer ins Schienbein tritt, dann bleibst du auch mal das nächste Spiel zu Hause liegen. Das ist schon klar. Das verstehe ich schon. Nur ich kann eben nur sagen, und ich weiß auch nicht, ob ich das selber von mir selber auch abrufen und verlangen kann, aber ich kann eben nur, das weiß ich, wir haben es 2-mal mit einem großen Schulterschluss alle zusammen geschafft. Und das ist ganz vielen Leuten total schwer gefallen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur es ist eben auf der anderen Seite so, ich finde immer, in solchen schwierigen Situationen muss jeder alles probieren. Und vielleicht ist es auch eine kleine Logik, dass man, auch wenn die Spieler dafür bezahlt werden und wenn sie es eigentlich können müssten, aber dass man vielleicht vor sich selber ein bisschen besser dasteht, wenn man sagt, ich habe es auch probiert und ich habe es auch fast hingekriegt, bevor man den Spieler kritisiert, auch wenn es 100-mal zu Recht passiert. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Signal, wir müssen uns einfach klar sein, wenn der Spieler weiter auf die Schnauze kriegt, auf dem Platz und abseits des Platzes, macht es ihn nicht besser. Und wenn wir die Chance, auf dem Platz können wir es nicht verhindern, aber wir können es abseits des Platzes so ein bisschen versuchen zu verhindern. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, ob das funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, ob ich das selber hinkriege. Ich habe auch Nerven.
Aber es wäre das Beste, klar.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass man neben des Platzes zumindest das gesamte Stadion nicht 100% alles gegeben hat. Sei es jetzt, dass es jetzt das vierte, fünfte Jahr in Folge ist, dass es so knapp ist und man ausgelaugt ist. Aber ich denke auch, wäre das gleiche Szenario und der HSV wäre die letzten 10 Jahre immer im Mittelfeld oder oben gewesen, dann wäre das ganze Stadion Feuer und Flamme. Und ich glaube auch, dass der 12. Mann, also das Stadion, dann viel, viel andere Vibes auf das Spielfeld gegeben hat. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft dann dementsprechend nicht so schlecht stehen würde. Und das, was jetzt gefehlt hat, oder Chancen sind auch da, das, was jetzt noch fehlt, ist einfach mal so eine Initialzündung, also sprich ein Sieg oder irgendwann mal ein glückliches 2-1. Also ich meine, das ist wenigstens mal irgendwie 3-3 unentschieden spielen und nicht 0-0 oder sowas. Also ich muss sagen, auch wenn die Chancen nicht gut stehen, ich glaube, gegen München.
Gutes Stichwort.
Also ich wollte noch ganz eins dazu ganz kurz sagen. Ich gebe dir weitestgehend recht, aber du hast einen Punkt vergessen bei der Aufzählung. Wir haben in Hamburg auch sehr, sehr sportliche Dauerkartenpreise, die nicht, die auf der anderen Seite der Tabelle stehen in der Rangliste, also zumindest für Stehplätze. Das ist auch da, hat sich der Verein selber unter Druck gesetzt, muss man aber mal ganz klar sehen. Oder der Club in diesem Verein, das ist ja nicht die AG. Mhm. Und dann muss ich aber auch sagen, wir haben ein Spiel in Dortmund. Und die Dortmunder Fans haben nach 5, 6 Rück- und Querpässen angefangen zu pfeifen. Und ich stehe da neben Norbert Dickel, ne, meinem Kollegen und Kumpel. Und er entschuldigt sich auch noch bei mir dafür und sagt, das finde ich aber nicht gut. Wo man sagt so, ey, eure Sorgen möchte ich mal haben. Das heißt, der Fußballfan, da nehme ich mich selber überhaupt nicht aus, ja, meckert auch auf dem Niveau, an das er sich anpasst. So. Und das ist oben auch nicht anders. Das heißt, diese Pauschalregel, was wäre gewesen, wenn... Das sagt die Logik, ja, das sollte auch so sein und wir haben auch alle, sind alle mal von unseren Eltern erzogen worden, ist alles richtig, aber die Wahrheit sieht doch ein bisschen anders aus und egal wie, nützen hilft es uns jetzt auch nichts mehr, wir können nur immer vom nächsten, wir müssen uns ja auch immer durch diese Woche kämpfen, wir müssen ja nicht vergessen, in der letzten Woche haben wir schreckliche Meldungen gehabt, eine nach der anderen, wo sich auch Leute über kaputt gelacht haben, jetzt egal was es war und da haben wir natürlich, da ist auch der Impuls des Fans, alle Foren voll zu posten, sich überall, und das ist, verstehe ich alles. Mir zuckt ja auch der Finger.
Was man aber braucht.
Nur ich sage eben, das ist der erste Schritt, in dem du sagen musst, wenn ich jetzt von dem Spieler erwarte, dass er im Training die nächsten 10 Dinger macht, um, egal was, um Sicherheit zu gewinnen, dann muss ich es selber vielleicht auch versuchen hinzukriegen und einfach mal sagen, dann poste ich jetzt mal nichts, weil es bringt einfach nichts.
Aber, also ich bin bei dir, aber was man dann trotzdem braucht, ist ein Grund dafür, auch mal dann positiv denken zu können.
Aber der Grund ist doch die Liebe zu deinem Club. Ich meine jetzt mal ohne Quatsch, das klingt jetzt total weicheimäßig, aber das ist doch...
Die ändert sich doch auch nicht, die geht ja auch nicht verloren beim möglichen
Abstieg. Nein, aber du willst doch das Beste für deinen Club und manchmal musst du deine eigenen Bedürfnisse oder Gefühle oder Impulse, so verständlich sie sein mögen, vielleicht tatsächlich hinten anstellen. Deswegen muss man das ja zumindest versuchen, finde ich.
Ja, ich hänge ja auch keine Plakate hin, aber trotzdem, finde ich, kann man fordern, gebt uns wenigstens einen Grund.
Natürlich.
Und das war, das muss man sagen, das war das Heimspiel gegen Mainz. Gebt uns einen Grund, euch zu supporten. Also es muss ja.
Natürlich, ganz klar.
Da muss auch mutig oder es muss Mut ausgestrahlt werden, sage ich jetzt mal.
Absolut,
das sind
klar.
So Basiseigenschaften, die erforderlich sind, dass man sie supportet.
Ja, das stimmt, gebe ich dir absolut recht. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, die Logik, mit der man selber auf Tradition sich bezieht, heißt eben auch, wir sind ja alle da, weil wir mal von irgendeiner Mannschaft verführt wurden, sozusagen. Und das war vielleicht zu anderen Zeiten. Und wenn ich das auf mich beziehe zum Beispiel, also die ersten 10 Jahre HSV-Fan sein, waren auch holprig. Und dann kam irgendwann Kuno Klötzer und dann gab es mal plötzlich mal einen Pokalsieg. So, ne? Und dann ging es langsam bergauf. Und dann kam natürlich die ganz große Zeit. Aber
Wir werden es umso mehr zu schätzen wissen, wenn dann mal wieder gute Zeiten kommen, sagen wir mal so.
Ja, das kann man jetzt leicht behaupten. Aber auch das ist im Moment nicht das Thema. Im Moment ist wirklich, glaube ich, nur das Thema, das ist dieser schwere, auf Deutsch beschissene Gang, den man jeden Tag wieder gehen muss als Fan und zu sagen, ich beiß mir jetzt noch 18 Mal auf die Zunge, weil das Einzige, was wirklich hilft, ist zu hoffen und zu unterstützen, so gut wie man kann, wenn das nächste Mal der Schiedsrichter anpfeift. Egal, wie sehr es einem auf Deutsch auf den Sack geht.
Also guter
das
Appell. Ist so. Ja, richtig guter Appell.
Ja, ja, ich appelliere auch an mich selbst. Also ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich es hinkriege.
Man muss sagen, wir haben uns hier auch gegenseitig im Podcast vielleicht ein bisschen negativ hochgeschaukelt. Also das stimmt. Aber lass uns jetzt nochmal zurück aufs Spielfeld gehen, so ein bisschen zumindest. Was macht dir Hoffnung, dass eventuell, damit rechnet ja keiner, in München auch was geht? Champions League ist 3 Tage später für die Bayern oder doch 3 Tage später.
Ja. Ist das bei dem Kader relevant?
Also ich
also ich sag dir mal Folgendes. Ja. Ich habe Angst vor der Sache, die wir hier schon früher, die ich auch immer, ich habe ja, weiß ich nicht, 15 Jahre oder was, die Sportrubrik, also die Fußballrubrik in der Praline geschrieben. Das wissen viele, die Praline sehr gut kennen.
Geile Zeitung.
Ja, ohne Zweifel eine geile Zeitung, weil viele Leute wissen
gar nicht. Wenig Schokolade.
Ja, ja, dass es da auch einen Sportteil gab. Aber und in dieser Rubrik habe ich damals unter anderem die beiden Meisterschaften von Dortmund vorausgesagt. Und ich war, glaube ich, neben Franz Beckenbauer der Einzige, der in der Kolumne mal geschrieben hat, Wolfsburg kann Meister werden. Weil ich damals gesagt habe, wenn das Magath-System aufgeht, genau wie ich in Dortmund gesagt habe, wenn das Klopp-System aufgeht, von dem Material der Spieler her, kann was gehen. Da haben wir jetzt habe ich die Frage wieder vergessen. Und da musste ich immer die Spieltage tippen, so war's. Und deswegen habe ich damals, und dann ging es ja auch weiter mit den Tipps danach, und es fällt mir so spontan ein, 3 Vereine, Nürnberg, Cottbus und FC St. Pauli, haben mal überraschend die Bayern geschlagen, in der Situation, wie wir jetzt da sind. Die haben danach kein Ball mehr getroffen. Das heißt, ich hoffe, dass wenn man die Bayern schlagen sollte, dass uns das nicht passiert. Warum kann man die Bayern schlagen? Erstens, weil es noch 0-0 steht. Zweitens, weil ich glaube, dass Jupp Heynckes, von dem ich enorm viel halte, aber Jupp Heynckes kann am Ende des Tages auch nicht übers Wasser gehen. Der muss irgendwann nochmal gegen irgendeinen Außenseiter, und gegen Bayern ist fast jeder Außenseiter, nochmal federn lassen. Ja. Und ich glaube, Jupp Heynckes selber wäre es lieber, das gegen uns zu tun, als im Halbfinale der Champions League.
Und Bayern braucht einen Schuss von Bug,
ja, ne, dass sie sich nochmal fokussieren. Auch mal so und ein bisschen geerdet und gegroundet, ja, werden. Auf richtig. Der anderen Seite siehst du natürlich, die führen 3-0 in Freiburg und der Müller grätscht noch an der Eckfahne irgendeinen Ball hinterher und rennt sich da die Seele aus dem Leib, wo man sagt, oh, das hätte ich im Abschiedskampf auch gerne mal gesehen. Aber das zeigt natürlich auch, was für ein Typ Thomas Müller ist auf dem Platz. Aber das sind tatsächlich Dinge, die einem so ein bisschen Hoffnung machen. Und natürlich ist es so, dass Bayern mit einer Mannschaft, die das Spiel, die mehr mitspielt, als wir es vielleicht können, auch besser umgehen kann. Ne? Das ist auch immer noch so eine Sache.
Ja, Bayern ist gut. Aber wer ist der Müller des HSV? Wer kann das werden?
Müller.
Ab.
Kriegt Ab in München eine Chance?
Das hoffe ich. Ganz ehrlich, ich behaupte, ich weiß jetzt nicht, wie fit er ist, weil das scheint ja doch ein bisschen was Ernsthafter zu sein, aber ich behaupte, Fiete wird mit jeder Minute, die er spielt, 2 Minuten besser. Um mal was total Geiles zu sagen, was man in jeder Zeitung schreiben sollte, wo man sagt, der Lotto, wieso hat der eigentlich...
Wir haben immer eine wilde These pro
Herr
Folge.
Draxler, das rufen Sie an. Sie brauchen mich für Ihre Kolumne in der Sportbild. Ja. Ja, Matthäus hat sich gut reingefuchst in die Sache, aber ich könnte von 0 auf 100 starten. Nein, aber ich finde wirklich, dass es ein Spieler ist, der ohne Zweifel Talent hat. Und ich hoffe nur, dass wir mit ihm nicht so eine Situation haben, wie wir es mit Tah gehabt haben, als auch zu viele Leute gesagt haben, als es diesen Vertragsdiskussionen gab, als sein Vater plötzlich irgendwo auftauchte und so weiter. Der Junge kann das nicht ab und so weiter. Der hätte das abgekonnt. Ich glaube, dem Tah ist das Herz gebrochen, als wir ihn verliehen haben. Und wir hätten das auch sportlich nicht tun sollen. Und nur trotzdem hat ihm auch die zweite Liga ja gut getan. Es ist ja ein exzellenter Spieler geworden. Und das war auch mit Ansage, weil es gab ja auch diese Doku von Sky, weil man gesehen hat, der hat in jeder Mannschaft, ist er irgendwann Kapitän gewesen, und er hat sich immer in der Mannschaft über diese 2 Jahrgänge ganz nach vorne gespielt, und genauso ist es bei Fiete Arp. Also der Junge hat Grund, selbstbewusst zu sein. Der
in jeder Nationalmannschaft groß. In jeder, ja, Nationalmannschaft Kapitän. 1,86 denkt man nämlich auch nicht.
Also ja, schon, und wir reden hier immer noch, jetzt mal ohne Scheiß, wir reden hier über den DFB, die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwann gab es mal irgendeinen von irgendeinem Land, der ganz gut gespielt hat, sondern das ist der aktuelle Weltmeister. Also das, wenn du da in den die Jugendnationalmannschaften gehst und dich da auch durchsetzt und auch international was zeigst, dann wirst du das auch irgendwann als Clubspieler hinkriegen, wenn du nicht mit der Sauferei anfängst. Aber davon ist Fiete Arp, wie ich ihn einschätze, völlig meilenweit entfernt.
Wohnt im Internat, will auch da wohnen bleiben.
Ja, das ist, glaube ich, im Moment auch einfach mal praktischer. Aber das ist als Typ, macht er auf mich einen total bodenständigen Eindruck.
Das wäre schon Weltklasse, wenn er den Weg weitergeht beim HSV, ne?
Ja, zumindest ein bisschen. Also, dass man irgendwann einen potenziellen, natürlich muss sein Ziel sein, die nächste Nationalmannschaft, das ist ja vollkommen klar, dass man jemanden mit der Position, die der HSV hat, hier nicht halten kann. Das ist, glaube ich, jedem klar. Nur er ist so jung, der wird früh genug sehr, sehr viel Geld haben. Nicht viel Geld, um sich mal ein geiles Auto zu kaufen, sondern so viel Geld, dass er gar nicht mehr weiß, welches Auto er zuerst kaufen soll. Also der muss sich um seine Zukunft wenig Gedanken machen. Deswegen glaube ich auch, und ich glaube auch, dass sein Vater und er das so sehen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er bleibt.
Jungs, wie seht ihr das? Geht in München was oder muss man die Spiele danach dann?
Hauptsächlich danach.
Irgendwann klar, gehen die Spiele aus.
Ja, aber ich sag's trotzdem, also wenn was noch irgendwie gehen sollte und wenn es irgendwie vielleicht auch eine Initialzündung gibt, dann wäre es doch in München wie gemalt und sie kommen eigentlich zum perfekten Zeitpunkt, weil München schwebt auf einer Erfolgswelle, wie du schon sagst, Lotto, sie müssen auch mal irgendwann verlieren, sie sind fällig. Dann 3-4 Tage
später. Damit sie sich fokussieren für die Champions League.
Drei, vier Tage später Champions League. Das heißt, sie spielen mit Süle, Bernard und Co.
Rudi,
das ist schon mal einfach nur mal schlechter als ansonsten, was sie da sonst zu bieten haben. Und wir haben jetzt gezeigt, dass es gegen Mainz bergauf geht. Also einen kleinen Hügel bergauf erstmal. Und letztendlich, wie geil ist es, wenn wir dann einfach in 5 Jahren sagen, damals, als wir gegen die Bayern dann 8 Spieltage vor Schluss sensationell auswärts 2-1 gewonnen haben, da sind alle Dämme gebrochen. Was meinst du, was der nächstes Heimspiel los ist? Die Leute stehen schon vor Anpfiff da, klatschen, haben Banner aufgezogen, über Facebook wird irgendwie eine, keine Ahnung, Aktion ausgerufen, der Mannschaftsbus wird empfangen und daran müssen die Spieler glauben und daran muss auch Hollerbach glauben und ich denke, daran glauben auch die circa 10.000 Auswärtsfans, die dann wieder nach München pilgern und voller Hoffnung sind.
Nur dennoch muss man einfach ganz klar sagen, auch da ist es so, es ist einfach nur das Spiel. Ne? Es ist das Spiel und wenn es läuft, super, danach direkt abhaken. Die nächsten Punkte sind dann wieder wichtig. Wir können nicht mit einem Spiel alles kippen. Aber na klar.
Initialzündung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Initialzündung ist eine Sache und natürlich wäre es zu schön, um wahr zu sein, wenn du es in München gelingt, aber selbst wenn nicht, dann muss es halt im Spiel danach lenken. Es gibt noch Möglichkeiten. Alle Statistiken sprechen dagegen. Das kennen wir aber eigentlich auch aus fast jedem Jahr. Wir haben bislang alle Negativstatistiken irgendwann widerlegt. Es gibt noch Platz für Initialzündung.
Ja, deswegen ja umso perfekter jetzt München. Da spricht noch viel mehr dagegen.
Was wir, glaube ich, brauchen, ist diese Haltung, die Köln ganz kurz nach der Winterpause gehabt hat. Dieses so, jetzt ist es sowieso alles scheißegal.
Genau das.
Jetzt schaffen wir etwas, was vielleicht für den Kölner Ultra noch größer ist als eine Meisterschaft. So, das ist dann irgendwann verpufft, weil irgendwann ist es dann auch spielerisch, muss es immer auch noch umsetzen. Das ist ganz gut für uns. Ich glaube, Köln hat die Niederlage gegen Stuttgart sehr wehgetan. Auch wie sie passiert ist, dass man einfach sieht, so ein Typ wie Gomez macht einen Schritt und die erste super halbe Stunde ist komplett auf Null gesetzt. Ja, und danach passiert es dann noch zweimal sowas und dann ist auch vorbei. In der zweiten Halbzeit war dann Stuttgart auch überlegen. Aber dazu, glaube ich, ist es notwendig, wirklich so frei, wie es irgendwie geht, in diese Spiele reinzugehen. Und wir können es diesen Spielern nur vormachen und wir wissen, dass sie es im Zweifelsfall eh nicht mitkriegen. Aber das ist dann wieder so ein bisschen so, dass das Karma, was man sich selbst, mit dem man selbst irgendwann ins Grab geht und sagt, habe ich damals das Richtige gemacht oder nicht? Ich habe es wenigstens versucht. Und das ist das, was ich hoffe, dass es uns allen gelingt. Ich verstehe jeden Frust und jeden Hass und jede Wut. Und jeder von uns hat schon mal mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, wenn ihm der Kragen geplatzt ist. Ich kann das total verstehen, klar. Ich stehe da ja auch nicht gerne und sag eine Niederlage nach der anderen ab.
Machst du die gegnerischen Torschützen eigentlich im Stadion?
Nee, das mache ich nicht. Das mache ich Jon Clausen. Das haben wir auch nie gemacht, aus genau dem Grund.
Ja.
Nein, weil wir machen zum Beispiel, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich, wenn wir ein Tor schießen, aber das ist ja, da muss man schon überlegen, was machen wir eigentlich beim Tor, ist schon so lange her, dass ich denn so den Namen der gegnerischen Mannschaft so abfällig sage. Mache ich nie. Weil ich finde, erstens ist es unfair, es ist uncool, es ist unsportlich und zum anderen, ey, wir haben gegen die ein Tor geschossen. Je schlechter wir die machen, desto wertloser ist das Tor. Also das ist für mich eine Frage der Logik. Aber ich weiß auch, dass alle anderen Kollegen in Deutschland das anders sehen.
Es ist ja kein Zufall, dass zum Ende der Saison diese vermeintlichen Abstiegskandidaten überdurchschnittlich viele Spiele nochmal gewinnen, weil dann eben, es ist ja nun mal so, 11 gegen 11, die eine Mannschaft braucht es vielleicht mehr als dann irgendwann auch Mannschaften wie Hertha, gegen die wir auch noch spielen. Stuttgart kriegen wir auch noch, Hoffenheim kriegen wir auch noch, ja. Mannschaften im Nirvana. Die, ja,
wenn Hoffenheim sie, auch, die so ein bisschen auch vielleicht auch eine Krise auch zusteuern.
Ja, ne? Klar. Die aber auch relativ schnell die Nerven verlieren werden, wenn du als HSV dann jetzt mit allen Mitteln das Ding probierst und wenn es auch ist, dass du mal in die Eier kneifst oder so, also wirklich ein bisschen mies
wirst. Dann brauchst du 11-mal Aaron Hunt.
Ja.
Wenn Aaron Hunt mal beobachtet ist beim Spielen, ne? Das ist wie in der D-Jugend, ne? Der zupft überall und macht und tut, das ja. ist unglaublich. Ja, der nimmt jeden Millimeter mit, der ist ja nicht mehr der Schnellste, aber das muss ich echt mal sagen, bei aller Kritik, die auch auf ihn mal reinprasselt, aber wenn du den mal genau anguckst, es ist eine wahre Freude, dass der diese Sachen aus seiner Jugend nicht vergessen hat. Es fehlt noch, das gibt ja diese Taschen nicht mehr. Früher gab es ja immer eine Tasche hinten in der Hose,
ja.
in der Sporthose. Und da war immer das Ding früher in die Tasche greifen und dann bist du beim Sprint schneller. Der eine wird natürlich voll zurückgerissen.
Zack, zurück.
Schlecht ja. ist, wenn du die Tasche abreißt, dann kannst du dem Schiedsrichter nicht sagen, ich war gar nicht dran. Nein, ja. aber du hast, klar, das hoffen wir, dass das passiert.
Mehr kann man nicht machen und ihr habt es von Lotto gehört, wenn ihr in den Spiegel guckt, überzeugt euch selbst, ein bisschen Hoffnung auszustrahlen und dann wird das schon. So heute
übrigens. Naja, wird das schon, wissen wir nicht, aber ja. dann haben wir wenigstens
alles so gegeben. So oder so, alles gegeben.
Es gibt genau. ja noch einen Fußballgott, ne? Und wenn
Ach Gott,
der er schon irgendwann wieder, ja. mal einschreiten könnte, dann wäre es wirklich
Zeit. Bastian Schweinsteiger.
Jürgen Kohler ist auch Fußballgott.
Heute ist es mal ein bisschen wärmer, um mal ganz kurz nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Bisschen
Boulevardesk zu werden,
ja. Ja, richtig. Und das bedeutet, die Stadtparksaison wird langsam eingeleitet.
Ja, wir haben ja auch mal Heimspiele, ja.
Erzähl mal, 48 Mal jetzt schon und wie viele kommen dieses Jahr dazu?
Nee, es kommt jetzt 48 und 49. Ja. Am 25.05. ist 48 und dann im September Nummer 49. Nächstes Jahr ist dann Jubiläum 50.
Und der Zeitpunkt könnte auch nicht besser sein, ne?
Zwischen den beiden. Auch da, wir haben vor ein paar Jahren genau dieselbe Situation gehabt zwischen den Relegationsspielen und haben die Relegation gewonnen. Also auch da wasche ich meine Hände in Unschuld. Also das das ist natürlich so, wir sind natürlich ein bisschen an die Eröffnung des Stadtparks so ein bisschen gebunden, weil das ja immer so sein soll, dass wir aufschließen und abschließen. Es gelingt nicht immer, was aber jetzt auch niemandem vorzuwerfen ist, weil wenn du das so oft und so lange machst, dann gibt's halt manchmal die Situation, dass dann, nachdem wir unseren Vertrag bekommen haben, dann jemand sagt, Mensch, und jetzt ist die und die Tour, die könnten wir kriegen, machen wir es 3 Tage vorher. Das hat für uns sogar teilweise auch Vorteile, weil wir dann auch wissen, man baut die Technik nicht das erste Mal auf, sondern die ist hat schon mal ein paar Tage vorher funktioniert. Wobei auch das natürlich, wenn du 48 Mal im selben Ort spielst, dann kennst du jede Steckdose. Also da das ist schon auch für alle auch viel Routine dabei. Da weiß auch jeder, welcher Handgriff wann wo sitzen muss.
Man kriegt, ja? Nee, ich meine, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil letztes Mal waren wir auch da und es war erneut überragend.
Dankeschön.
Ich muss sagen, jetzt echt immer die Konzerte mit Hochgenuss, nicht ganz nüchtern mehr, aber also umso geiler.
Als HSV-Fan sowieso
überragend. Man kriegt am meisten für sein Geld bei dir. Nicht nur qualitativ, sondern auch.
Ja, ne? Wir spielen lange, ja. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch, ich sehe mich, ich kaufe ja selbst immer auch Tickets für Konzerte und ich sehe jetzt, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann sehe ich in London Queen. Weil die muss man einfach mal in London gesehen haben. Leider nicht in Wembley, weil das ist ja eigentlich so, da hat ja Queen früher immer gespielt. Mir ist schon klar, was man teilweise für Tickets bezahlen muss und das ist schon heftig. Auf der anderen Seite ist es so, schlau, wirtschaftlich gesehen ist das nicht, was wir machen. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das ist schon ein tiefer Knicks, bei dem man manchmal der Rücken ein bisschen wehtut. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass man versucht, immer so einigermaßen auch ein bisschen aus dem Raster zu fallen. Nicht, weil man irgendwas verramschen will, sondern weil ich eben auch wirklich Respekt davor habe, wenn Leute Ticketspreise bezahlen. Deswegen verstehe ich ja umgekehrt auch die Säuernis, wenn man dann für Fußball deutlich mehr zahlt und sagt, naja.
90 Minuten Qual.
90 ist ja bei uns, Minuten ist ja Halbzeit bei uns. Ja. Und ich meine, bei uns war ja früher Hermann Rieger oft dabei. Der hat immer gesagt, das ist ja Hochleistungssport und ihr ernährt euch ja nicht unbedingt danach. Und ihr seid ja auch nicht mehr in dem Alter, wo man sagt, nee, aber da muss man halt auch beißen. Und das ist ja eine ähnliche Situation. Da musst du dich ja auch immer wieder motivieren. Und das ist ja auch, wenn du eine Tour spielst, dann ist es egal, wie toll der Tag davor war. Am nächsten Tag, neues Publikum, neuer Eintritt, erster Song. So, ab. Aber es fällt auch leichter, sowas zu sagen, wenn du doppelt so alt bist wie ein Fußballer, der, auf den das da alles so einprasselt. Ne? Das ist auch so. Auf der anderen Seite, der Fußballer kriegt auch Schmerzensgeld dafür, nicht so wenig.
Hast du dich eigentlich oder habt ihr euch da so ein bisschen verändert, wenn man früher noch immer noch einen gezüppelt hat nach einem Konzert, wenn am nächsten Tag noch eins war, dass man jetzt irgendwann sagt? Ja.
Also das größte Problem auf Tourneen sind tatsächlich Klimaanlagen. Das ist tatsächlich so. Also das, wir sind alle, wir kommen alle mit Flüssigkeiten gut klar, wenn wir was trinken. Aber das Problem ist tatsächlich, wenn
nimm noch einen Schluck.
Ja. Dann nehme ich noch ein Stück von dem leckeren Wodka, weil Wodka muss wie Wasser schmecken. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir das schon gekriegt haben, dass man, also früher war es so, die Band waren die letzten an der Bar. Irgendwann wechselte das hin, sind die ersten, die morgens beim Fitness sind. Und ich habe es aber schon erlebt, dass ich wirklich morgens um 9 ins Auto gestiegen bin und dann um 14 Uhr, 15 Uhr in der nächsten Halle ankam und total heiser war wegen der scheiß Klimaanlage und alle gesagt, da muss man weniger saufen, wo du sagst, also irgendwann fange ich an, Vitaminbrause zu schiffen, weil ich so gesund lebe, aber ich habe keine Chance gegen bestimmte Sachen. Es gibt so kleine Zücken und das ist auch so, klingt auch blöd, aber das kennt auch jeder Fußballfan, sondern die ersten 3, 4 Spiele der Saison, wenn du laut bist in der Kurve, jetzt haben wir ja eine Tribüne, aber früher war es ja die Westkurve. Also die ersten 3 Spiele habe ich kaum die erste Halbzeitbrüllerei durchgehalten und danach stimmt man jetzt wie so ein Muskel, wird es dann besser. So, ja. Ne? Das wird dann immer so ein bisschen besser. So, und am 4., 5. Heimspiel ist man dann auch voll dabei und hält es auch 90 Minuten durch. Und das ist beim Gesang nicht anders.
Also Lotto mit geölter Stimme, guckt ihn euch an im Stadtpark. Es ist
fit wie eh und je.
Falls ihr es noch nicht falls noch
ich schreie ein paar Tage vor Leute am Telefon an, dann trainiere ich schon ein bisschen.
Absoluter Pflichttermin. Tickets gewinnt ihr bestimmt auch, oder? Gerade haben wir irgendwas gemacht, ja.
Der Mann von der Agentur sitzt da hinten.
Nee, wow, Tickets haben wir. Nickend ab, also ihr gewinnt Tickets, wenn ihr jetzt unseren Post liked oder kommentiert.
Ja. Ey, du musst liken und kommentieren.
Beides? Okay, liken und kommentieren. Und noch die Begleitung markieren, mit der ihr hinwollt. Naja, wir schreiben das alles über den Link und bedanken uns für den Besuch.
Ja, es wäre schade, wenn man sagt, ich finde es total scheiße, ich hätte gerne die Tickets. Also ich meine, Entschuldigung, ich war absteigig, aber was ist los? Also,
so geht's mir seit Jahren beim HSV.
Schön, dass du den Ball aufgenommen hast. Nein, also mein Aufruf ist bitte, ich freue mich auf jeden, der im Stadtpark kommt und ich freue mich aber erstmal für jeden vorher, der in der Lage ist und dann freue mich auch über mich selbst, für diese 2x45 Minuten den Frust runterzuschlucken und natürlich auch vorher, wenn die Mannschaft sich warm macht und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Spiel gegen Mainz, da war schon eine bombastische Stimmung teilweise. Und dann gibt's aber auch den Moment, und das wird dann auch kritisiert, plötzlich ist es ganz still. Ja, hast das Spiel Köln gegen Stuttgart gesehen? Da ist dann auch plötzlich ganz still, weil irgendwann ist auch die Spannung so groß und auch Frust, aber auch manchmal ist Spannung, haben wir auch schon gehabt. Wir haben ja schon spannende Spiele erlebt, wo so was ging im Stadion, dann ist auch wieder ruhig. Also nur lass uns bitte versuchen, alle irgendwie, weil das ist der einzig schlaue Rat, der mir einfällt, was wir tun können, uns an diese beiden Relegationsjahre zu erinnern und auch die Jahre drumherum, wo wir ja auch relativ knapp von der Klinge gesprungen sind. Da sind wir dann einmal irgendwie plötzlich 12. oder 10. oder was geworden, aber das war ja auch mehr Zufall, weil die Tabelle sich irgendwie so zurechtgerückt hat. Aber auch letzte Saison relativ kurz vor Schluss erst die Rettung. Das ist das einzig Schlaue, was mir im Moment einfällt, weil ich bin nicht mit Personalentscheidungen beauftragt und ich habe das auch nicht zu kommentieren und wir können uns alle die Köpfe drüber heiß reden, wir entscheiden sowieso nicht alle, aber was wir alle tun können ist halt, ja.
Es verarbeiten, das ist hier ja, wie eine Therapie.
Den großen Klops runterschlucken und danach umso lauter zu sein, das ist das Einzige, was wir tun können.
Lotto, danke, dass du unser erster zweifacher Gast warst.
Dankeschön, ja, danke.
Bis zum nächsten Mal und ja, nur der HSV.
Niemals zweite Liga.